Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Und das sind die Themen in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Yes, we come. Wieso der Rückzug von Joe Biden zugunsten von Kamala Harris den US-Präsidentschaftswahlkampf kräftig aufmischen dürfte. Vor den Landtagswahlen in Sachsen, wem die CDU als möglicher Koalitionspartner Avancen macht. Außerdem Aufarbeitung der Pandemie, wie eine bessere Kommunikation rund um die Impfung hätte aussehen können. Und anlässlich des Beginns der Sommerferien in einigen Bundesländern in dieser Woche, wieso die Grundschulzeit ohne Noten auskommen sollte. Die Kokosnusspalme ist unter Insidern inzwischen zum Erkennungszeichen geworden. Anhängerinnen der designierten demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris teilen das Emoji in sozialen Medien, um ihre Unterstützung für Harris auszudrücken. Die zitierte nämlich vergangenes Jahr in einer Rede ihre Mutter. Niemand sei schließlich einfach so von der Kokosnusspalme gefallen. Sprich, wir alle existieren in einem Kontext. Ein Beispiel dafür, wie geschickt das Wahlkampfteam von Harris politisierte Emojis nutzt, um Unterstützer hinter sich zu vereinen. Damit unterscheidet sie sich einmal mehr von Joe Biden und auch von Donald Trump. Er und sein Wahlkampfteam müssen ihre Kampagne nach dem Rückzug von Biden nun auf Harris ummünzen, die für die Republikaner ein ideales Feindbild darstellt. Der Kommentar von Thilo Kössler.
Der amtierende Präsident hatte am Ende doch noch verstanden. Nur ein Verzicht auf die zweite Amtszeit kann das Blatt wenden. Joe Biden wäre sonst unweigerlich in die Rolle des Wahlhelfers für Donald Trump geraten. Ein kollektiver Stoßseufzer ging durchs Land und entwickelt seither eine ungeahnte Dynamik. Binnen Stunden füllten sich die Spendentöpfe, binnen Stunden schlossen sich die Reihen der Demokraten. Unerwartet früh stand fest, Kamala Harris soll in dieses Rennen gehen, die amtierende Vizepräsidentin. Auch wenn sich viele ein offenes demokratisches Rennen auf dem kommenden Parteitag gewünscht hätten, Harris hat die Mehrzahl der Delegierten gewissermaßen im Anflug auf den Parteitag hinter sich gebracht. Was für ein Paradigmenwechsel nach den dramatischen Wechselbädern in diesem Wahlkampf. Im Mai zunächst die Gerichtsurteile gegen den nunmehr rechtskräftig verurteilten Kandidaten der Republikaner. Im Juni das schicksalhaft verpatzte Fernsehduell Joe Bidens. Schließlich das Attentat auf Trump mit anschließender Selbstverklärung zum republikanischen Hausheiligen. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt noch auf die Demokraten gesetzt. Doch jetzt das. Biden hat viele Verdienste. Sein Verzicht aber dürfte als sein größtes persönliches Vermächtnis in die Geschichte eingehen. Er hat die Tür für Kamala Harris aufgestoßen, für seine Partei, mithin für einen fundamentalen Perspektivwechsel in diesem Wahlkampf. Nun steht Donald Trump plötzlich als der alte Mann da, der weiterhin auf die Zerstörung aller Werte und jeder Ordnung setzt. Die Republikaner müssen umdisponieren. Ihr Wahlkampf war ganz auf den gebrechlichen Präsidenten im Weißen Haus zugeschnitten. Statt versöhnlicher Töne gibt es nun wieder ätzende Hassbotschaften. Die Giftmischer der Grand Old Party sind schon dabei, die Hoffnungsträgerin der Demokraten zu diskreditieren und zu demontieren. Für die fanatische Trump-Klientel taugt Kamala Harris in der Tat zum Feindbild. Als erst zweite Frau im Präsidentschaftsrennen, als Woman of Color aus dem verhassten liberalen Kalifornien. Eine Intellektuelle, die manchmal unnahbar kühl wirkt, mit einer eher dünnen politischen Bilanz als Bidens Vizepräsidentin. Für Prognosen ist es viel zu früh. Bis zur Wahl sind es noch 100 Tage. Kamala Harris muss in einem beispiellosen Spurt Terrain zurückgewinnen. Zwar deuten die ersten Umfragen darauf hin, dass sich das Blatt zu wenden scheint, doch viel wird davon abhängen, wen sie zu ihrem Running Mate kürt. Ein prominenter Politiker muss das sein, einer aus den umkämpften Swing States, jemand, der die Sprache der Arbeiter spricht und die Abstiegsängste der unteren Mittelschicht kennt. Eine Antwort auf J.D. Vance eben, Trumps designierten Vize und dessen politischer Klon. Kamala Harris muss die Milieus der Vorstädte und der sozialen Brennpunkte mit den Sorgen und Nöten der schwarzen und hispanischen Minderheiten in Einklang bringen und mit den demokratischen Stammwählern und urbanen Eliten versöhnen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber ihre einzige hauchdünne Chance. Doch selbst dann gibt es keinerlei Garantie dafür, dass Donald Trump nicht doch wieder Hand an die brüchigen Fundamente der amerikanischen Demokratie legt, kaum zu glauben, dass er im Fall des Falles das Wahlergebnis kampflos akzeptieren wird. Wieder wird er die Gerichte bemühen, wieder wird er die Milizen von alleine lassen. Die USA stehen möglicherweise vor einer neuen Welle der politischen Gewalt. Der Boden ist bereitet. Was hat das für uns zu bedeuten? Für Deutschland, für Europa? Mit blindem Vertrauen in die Erneuerungsfähigkeit der amerikanischen Demokratie wird es nicht getan sein. Die europäischen Regierungen müssen sich auf beide Szenarien einstellen, auf Trump und Harris. Schließlich geht es nicht nur um den Bestand der amerikanischen Demokratie. Auch die europäischen Demokratien sind nicht sturmfest und es knirscht bedenklich im Gebälk der Europäischen Union. So gesehen werden diese Wahlen in den USA zu einer Richtungsentscheidung von weltpolitischer Tiefenwirkung. Das Schicksal der Ukraine hängt daran, die Zukunft des Nahen Ostens, das Klima, der Welthandel und. Aber am Ende eben auch der Fortbestand der offenen Gesellschaften und ihrer gemeinsamen Werte. So oder so wird das kein Spaziergang. Mit Kamala Harris wird das freundlicher, mit Trump eher nicht.
Thilo Kössler mit einem Kommentar zum Rennen um die US-Präsidentschaft. 2 Monate vor der Wahl in den USA wird auch in Deutschland gewählt, nämlich in Thüringen und Sachsen, kurz danach auch in Brandenburg. Auch eine Art Schicksalswahl, könnte man sagen. In Sachsen dürfte die Koalitionsbildung nach der Wahl am 1. September schwierig werden. Die CDU wägt deshalb jetzt schon mögliche Partner ab und könnte dabei unerwartete Wege einschlagen, meint Dirk Birgel, Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten.
Jüngste Umfragen zeigen, es wird vermutlich eng bei den Landtagswahlen in Sachsen. Union und AfD liegen weit vor allen anderen, sind mehr oder weniger auf Augenhöhe, werden aber definitiv keine Koalition bilden. Das schließt Ministerpräsident Michael Kretschmer seit Jahren immer wieder aufs Neue kategorisch aus. Die jetzige Regierung aus CDU, Grünen und SPD dürfte allerdings auch kaum eine Neuauflage erleben. Innerhalb der Sächsischen Union gibt es das geflügelte Wort: Wie geht man mit den Grünen um? Am liebsten gar nicht. Kretschmer zieht also eifrig rote Linien. Keine Koalition mit der AfD oder den Linken und am liebsten, wie erwähnt, auch nicht mit den ungeliebten Grünen. Das ist auch verständlich, denn die Grünen stehen für eine Politik, die vor allem ideologischen Antrieben folgt, mit denen man aber Kompromisse erzielen muss, die viele traditionelle CDU-Wähler in den letzten 5 Jahren abgeschreckt hat. Dabei ist es unerheblich, ob die Reibereien hausgemacht sind oder aus Berlin kamen. Das Stichwort Wärmepumpe möge an dieser Stelle genügen. Und deshalb hat Kretschmer bereits seit Monaten den Wahlkampfmodus eingeschaltet. Themen, mit denen man sich von den Grünen abgrenzen kann, gibt es genug. Da wäre zunächst die Asylpolitik. Indem die CDU immer lauter nach Einschränkungen von Leistungen für Asylsuchende ruft, eigene Grenzkontrollen plant, geht sie auf Distanz zum eigenen Koalitionspartner. Wohl wissend, dass die große Mehrheit der Bürger sich ein Ende der unkontrollierten Einwanderung wünscht. Kretschmers Problem ist nur, als einzelnes Bundesland kann Sachsen da wenig bewirken. Da spielt die Musik im Bund. Auch in der Klimapolitik, dem 2. großen Streitthema, gehen die Vorstellungen weit auseinander. Während die Grünen den Klimaschutz über alles stellen, will die CDU wirtschaftliche Interessen mindestens gleichberechtigt sehen. Denn letztlich bedeutet Klimaschutz immer auch einen Griff ins Portemonnaie des Bürgers. Aber auch das ist eher Bundes- als Landespolitik. Und da wird es interessant, denn die Bundes-CDU fährt einen auffällig weniger konfrontativen Kurs gegen die Grünen. Warum? Es geht hier wie da um mögliche Bündnispartner. Kretschmer möchte nach dem 1. September Ministerpräsident bleiben, sein Parteichef Friedrich Merz in einem Jahr Bundeskanzler werden. Dazu braucht er möglicherweise eben jene Grünen. Deshalb erklärt zwar auch Merz Habeck und Co. zum Hauptgegner, verkündet aber im gleichen Atemzug, im Zweifel auch mit den Grünen zu koalieren. Auf so einen Gegner prügelt man nur sanft ein. Kretschmers Kalkül ist ein anderes. Seine Union liebäugelt ganz offen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die den Umfragen zufolge mit etwa 15% eine feste Größe im neuen Landtag sein wird. Wohingegen SPD, Grüne und Linke um den Wiedereinzug bangen müssen und es für die FDP ganz eng werden dürfte, um nicht zu sagen, kaum Hoffnung besteht. Wie die Avancen, die man Wagenknecht macht, allerdings zur jahrelangen Abgrenzung von der Linkspartei passen, sei dahingestellt. Aber die CDU kann auch nicht eine Brandmauer nach der anderen errichten, dann bekommt sie am Ende keine Regierung gebildet. Also soll es die Wundertüte Wagenknecht-Partei sein. Und wenn es nicht reicht, holt man die SPD wieder mit ins Boot. Wofür die Neue Linke im Detail so wirklich steht, weiß man nicht so genau. Aber das lässt sich ja in der Sondierung herausfinden. Insgesamt hofft die Sachsen-CDU, dass sie in den Politneulingen einen dankbaren Partner haben wird. Spannend dürfte allerdings sein, wie man sich gemeinsam zum Krieg Russlands in der Ukraine positioniert. Während Wagenknecht sich pro-russisch positioniert, steht Kretschmer auf der Seite der NATO, auch wenn er immer wieder Friedensverhandlungen anmahnt. Und wie eine gemeinsame Sozialpolitik aussehen soll, ist auch schwer vorstellbar. Welche Koalition sich nach der Wahl am 1. September in Sachsen wirklich bildet, ist natürlich offen. Bis dahin wird jede Partei versuchen, ihre Klientel bestmöglich anzusprechen. Das ist Wahlkampf. Danach gilt aber, und das ist die Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik, Demokraten müssen untereinander koalitions- und kompromissfähig sein. Auch wenn es wehtut und man sich eigentlich nicht mag.
Der Kommentar von Dirk Birge, Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten, zu möglichen Koalitionsoptionen nach der Landtagswahl in Sachsen in 5 Wochen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt momentan moderat an, auch wegen der höheren Mobilität in der Urlaubszeit. Aber glücklicherweise ist die Zahl der schweren Verläufe nicht annähernd vergleichbar mit der Situation zu Beginn der Pandemie. Auch dank Impfungen. Genau über die wird gerade im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der ungeschwärzten Dokumente des Covid-19-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts wieder diskutiert. Denn Kritiker sehen darin die bewusste Verbreitung von Falschinformationen bestätigt. Arndt Reuning aus unserer Forschungsredaktion meint, kommunikativ wurde zu stark vereinfacht.
Kommunikation will gelernt sein. Aber ein Mensch in der Politik wird sicher anders kommunizieren als jemand in der Wissenschaft. In der Politik zählen eingängige Botschaften. So eingängig, dass sie beinahe schon plakativ erscheinen. Karl Lauterbach zum Beispiel. Er hatte im 2. Jahr der Pandemie in einem Online-Post nahegelegt, der Covid-Impfstoff sei nebenwirkungsfrei. Genau das ist solch eine vereinfachte Übertreibung. Wahrscheinlich sollte sie das Vertrauen in die Vakzine stärken. Durchaus verständlich in einer Situation, in der unser aller Leben auf den Kopf gestellt wurde. Doch das Gegenteil war schließlich der Fall. Die Botschaft sorgte eher für Verunsicherung und wurde von Impfgegnern aufgegriffen, um Stimmung zu machen gegen den Impfstoff. Denn natürlich gibt es in der Medizin keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das dürfte auch dem studierten Mediziner Lauterbach bewusst sein. Wie hätte sich das Risiko also besser kommunizieren lassen? Ganz einfach eigentlich. Die Impfung ist sehr sicher, aber in seltenen Fällen können schwere Nebenwirkungen auftreten. Und es gibt ein System, das solche Komplikationen erkennen soll. Eigentlich keine komplexe Botschaft. Doch auch der Bundesgesundheitsminister aus der Anfangsphase der Pandemie, Jens Spahn, griff zum Mittel der Vereinfachung. Nicht als es um die Nebenwirkungen ging, sondern um den Schutz, den die Impfung bietet. Mehrfach sprach er von einer Pandemie der Ungeimpften. Und auch hier stellte sich die Situation wesentlich komplexer dar. In den Zulassungsstudien hatte sich gezeigt, dass die Impfstoffe vor einer Ansteckung mit den frühen SARS-CoV-2-Varianten weitgehend schützen, aber eben nicht hundertprozentig. Manche Menschen reagieren besser, manche schlechter. Ob diese Abwehr der Erreger von Dauer sein würde, darüber konnten die Studien zu diesem Zeitpunkt natürlich keine Auskunft geben, denn dafür war ihr Untersuchungszeitraum einfach zu kurz. Nach wenigen Monaten zeigte sich aber, der Schutz vor einer Ansteckung war nicht mehr vollständig gegeben. Denn 2 Erkenntnisse traten zutage. Die Menge der neutralisierenden Antikörper auf den Schleimhäuten von Mund und Nase sinkt nach wenigen Monaten deutlich ab. Und die neuen Varianten hatten sich dahin entwickelt, dass sie dem Immunsystem besser entkommen konnten. Denn das hatte ja Antikörper gegen das ursprüngliche Virus gebildet. Bald schon trugen immer mehr Geimpfte auch wieder zur Ausbreitung des Virus bei. Von daher war es keine Pandemie der Ungeimpften mehr. Allerdings sah es auf den Intensivstationen anders aus. Die Mehrheit der Kranken dort war ungeimpft. Zur Wahrheit gehört auch, dass es immer wieder Personen gab, bei denen die Impfung nicht angeschlagen hat. Diese Feinheiten gehen aber unter, wenn die Zusammenhänge zu stark vereinfacht werden. Mehr noch, starke Vereinfachungen laden Kritiker ein, für die es nur schwarz oder weiß gibt, nur 0 oder 100%. Kritiker, die sich nun die Protokolle des Robert-Koch-Instituts vornehmen und mit dieser Brille nach angeblichen Skandalen suchen. Angesichts der zukünftigen Herausforderungen, seien sie ökologischer, gesundheitlicher oder wirtschaftlicher Natur, wird es aber genau darauf ankommen, einfach zu kommunizieren, aber eben nicht zu einfach.
Der Kommentar von Arndt Reuning. Mangelhaft. Wer das im Alter von 8 oder 9 Jahren über sich selbst und seine Leistung hört oder liest, vergisst diese Abwertung wohl nicht so schnell. Die Grundschulzeit ist dafür da, dass sich Kinder im System Schule, in einer größeren Lerngemeinschaft, zurechtfinden und grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Wie sinnvoll ist dabei die Vergabe von Noten? Unsere Kommentatorin Clara Hoheisel findet, sie sollten abgeschafft werden.
In der 1. und 2. Klasse sind es noch Kommentare der Lehrkraft unter den Schulaufgaben. Dann meist ab der 3. Klasse steht auf einmal eine Zahl unter der Aufgabe. Eine Note. Zumindest in vielen staatlichen Schulen. Doch das ist eigentlich kontraproduktiv, denn Schulnoten können sich negativ auf die Leistungsentwicklung, die Lernmotivation und den Lernerfolg auswirken. Schulnoten können für Stress und Verzweiflung sorgen. Deshalb sollten Noten aus der Grundschule komplett verbannt werden. Ein Grund: Schulnoten können ungerecht und subjektiv vergeben werden. Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem die Studie Herkunft zensiert, Leistungsdiagnostik und soziale Ungleichheiten in der Schule, die mehrere Bildungsforscher erstellt haben. So haben beispielsweise der sozioökonomische Status oder das Geschlecht einen Einfluss darauf, welche Zahl unter einer Arbeit steht. Heißt im Umkehrschluss, keine Ziffernoten führen zu mehr Chancengleichheit. Außerdem, Noten suggerieren Vergleichbarkeit. Dabei entwickeln sich Kinder unterschiedlich schnell. Gerade Mädchen sind den Jungs in ihrer Klasse in der Entwicklung meist voraus. Der Grund: Die für das Lesen und Schreiben zuständigen Gehirnzellen entwickeln sich hormonell verschieden, bei Mädchen viel früher als bei den Jungs. Das konnte bei einer Studie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt nachgewiesen werden. Klar, viele Kinder wollen wissen, wo sie leistungstechnisch in der Schule stehen. Eltern wollen wissen, in welchen Bereichen sie ihre Kinder unterstützen können oder ob ihr Nachwuchs genug für die Schule tut. Aber Leistung muss nicht zwingend durch Noten kenntlich gemacht werden. Dem wird längst in einigen Schultypen Rechnung getragen. Beispielsweise in Waldorfschulen erhält jedes Kind bis zur 9. Klasse keine Zensur. Stattdessen ein Text der Lehrkraft im Zeugnis. Für jedes Kind. Ein Text, aus dem viel mehr hervorgeht als aus einer einzelnen Zahl. Ein Text, der darauf eingehen kann, was das Kind schon gut kann und wo es Defizite gibt. Wäre das nicht das optimale Mittel der Wahl, zumindest auch für Grundschulen? Dort kann die Lehrperson Motivationsimpulse abgeben und eine Empfehlung für den folgenden Schultyp aussprechen. Denn dann wird nicht nur stur für eine gute Note und ein tolles Zeugnis gepaukt, es geht vielmehr darum, tatsächlich zu verstehen, was unterrichtet wird.
Der Kommentar von Clara Hoheisel über Notenvergabe in der Grundschule. Und das waren die Themen der Woche. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.